Servus und ganz herzlich willkommen zur dritten Episode von Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Auch heute mein Linemate am Mikrofon sozusagen, Stefan Ustorf. Servus Stefan.
Hi Ruppi, servus, wie geht's dir?
Ja, mir geht's bestens, und selbst?
Du, alles gut. Ich bin gerade wieder zurückgekommen war für zwei Spiele in Ostrava bei der Weltmeisterschaft. Hab mir da die Deutschen angeschaut, hatte Meetings mit meinen sportlichen Leiterkollegen. Also alles gut, alles entspannt.
Also Eishockey pur wie immer bei dir. Wie viele Spiele siehst du denn eigentlich im Jahr? Das ist ja, also NHL, DEL, jetzt auch noch Weltmeisterschaft.
Oh, ist eine gute Frage. Also mit, logischerweise, wenn du Video mit dazu nimmst, ja, ich würde mal sagen, so zwischen 150, 175 oder so.
Ja, ist sportlich, muss man sagen. Und ich hoffe, du hast in den Playoffs auch genau hingeschaut, denn das wird natürlich heute wieder unser Thema sein. Macht unfassbar viel Spaß, die Stanley Cup Playoffs 2024. Zweite Runde ist durch. Ich gebe gern wieder eine kurze Inhaltsangabe, was wir heute mit euch, liebe Hörer, vorhaben. Also wir starten mit einem kurzen Rückblick auf diese zweite Runde. Wie immer 6 schnelle Schlagschüsse mit Highlights und Lowlights. Danach gehen wir ein bisschen tiefer rein in die Materie, schauen natürlich auf die beiden Conference Finals, können da hoffentlich so ein paar Brennpunkte auch rausarbeiten, und dann wollen wir natürlich noch sprechen über, wie ich finde, das ultimative Playoff-Monster, unseren Deutschland-Export Leon Dreisaitl. Lass uns reingehen, Stefan. Haben wir bei der letzten Ausgabe schon gemacht. Die Highlights und Lowlights, also die Überraschungen und Enttäuschungen aus der zweiten Playoff-Runde. Lass uns gerne mit den Teams starten. Wer war da für dich ein Lowlight und Highlight?
Also ein Highlight waren für mich die Dallas Stars. Wenn du in zwei Serien zuerst den amtierenden Stanley Cup Sieger mit Las Vegas und danach Colorado ausschaltest, dann muss man dafür schon seinen Hut ziehen, und vor allem die Art und Weise, wie sie dann Colorado auch ausgeschaltet haben, war schon sehr beeindruckend. Das ist eine sehr, sehr starke, sehr ausgeglichene Mannschaft, die viele Jungs haben, die gerade zum jetzigen Zeitpunkt ihr bestes Hockey spielen. Und wenn wir dann zu den Lowlights gehen, muss ich natürlich in dem Moment auch Denver ansprechen. Ich hatte mir da mehr erwartet von Denver, von Colorado. Sicherlich haben sie ihre Probleme gehabt mit Valerie Nichushkin, der leider wieder persönliche Probleme bekommen hat, deshalb gesperrt worden ist für 6 Monate. Das will man nie sehen, sowas, aber das tut natürlich weh in so einer Phase. Er hat zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 9 Tore gehabt oder so, einer der Top-Torjäger. Das war mit Sicherheit was schwer zu verkraften war für Colorado, aber sie haben auch nie wirklich an ihre Leistungen oder den Status, den man ihnen vorher vielleicht eingeräumt hat, anknüpfen können. Und ansonsten, weiß ich nicht, Lowlights kann ich schwer sagen. Wir reden hier über die zweite Runde Playoffs in der NHL. Was für mich wirklich ein Highlight ist, ist das Level des Eishockeys, das gespielt wird. Das Tempo, die Härte dazu, die Sachen, die gemacht werden, der Kampfeswille, die Einsatzbereitschaft, alles. Das macht einfach unglaublich viel Spaß.
Auch das Tempo, ein Wahnsinn. Also wie die Jungs marschieren, es geht hin und her, Physis. Wie gesagt, das Tempo, also ich bin auch wirklich begeistert, was da abläuft. Deswegen, klar, wir müssen es ein bisschen relativieren. Lowlights, in dem Fall wirklich vielleicht das Team, von dem man sich mehr erwartet hätte. Ich würde da auch die Colorado Avalanche picken, muss ich wirklich sagen. Mit ihrer Monster-Offensive, da war fast gar nichts zu sehen. Klar, du sagst es, Valnichushkin hat gefehlt, Devon Taves, ein wichtiger Verteidiger, auch nochmal 2 Spiele. Ich glaube einfach, sie haben sich die Zähne ausgebissen an dieser starken Defensive, auch der Dallas Stars, und man sagt ja nicht ohne Grund, Defense wins Championships, also ich bin wirklich gespannt, wir kommen ja später noch zu den Dallas Stars in der jetzigen Western Conference Final Serie, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen tiefer graben. Bei den Highlight-Teams hätte ich die New York Rangers sogar gepickt, ganz einfach deshalb, President's Trophy Sieger im Härtetest gegen das zweitbeste Hauptrundenteam, das musst du auch erstmal 4-2 gewinnen gegen die Carolina Hurricanes. Und irgendwie, mir fehlt immer noch eine Idee, wo die Schwächen sein sollen bei den New York Rangers. Also die finde ich schon verdammt überzeugend. Special Teams ganz stark, Offensive stark, und die Tiefe ist wirklich beeindruckend. Lass uns, Stefan, gerne über die...
Jetzt bist du wieder da.
Kurz abgerissen, das wollen wir natürlich nicht. Lass uns, Stefan, gerne über die über die Highlight- und Lowlight-Skater auch noch sprechen. Wen hast du da auf dem Zettel? Wer hat dich am meisten überrascht und wer am meisten enttäuscht?
Überrascht hat mich am meisten Wyatt Johnson von Dallas, weil der wirklich vor allem für sein junges Alter, der ist 20 Jahre alt, eine unfassbar wichtige und große Rolle schon übernommen hat für Dallas. Er gibt ihnen wirklich viel, viel mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Sie sind viel schwieriger auszurechnen aufgrund seiner Leistungen und haben dadurch viel mehr Spieler, die natürlich offensiv einschlagen können. Also er ist wirklich besonders gewesen. Klar muss man auch einen Leon Dreiseitel hervorheben, der jetzt 12 Spiele in Folge gepunktet hat, in jedem Spiel in den Playoffs, glaube ich, seinen Punkt gemacht hat und ja. Er hat jetzt 24 Punkte in 12 Spielen, glaube ich, oder? Wir haben erste Runde waren 5, dann ja.
24, ja. Genau.
Ja, und das sind halt Zahlen, einfach seine komplette Playoff-Karriere ist ja, er punktet in den Playoffs besser als in der regulären Saison. Das ist ja wirklich nicht die Norm und das ist schon was ganz Besonderes. Er war der drittschnellste Spieler aller Zeiten zu 100 Playoff-Punkten und vor ihm waren zwei Leute wie Wayne Gretzky und Mario Lemieux. Also da befindet er sich schon in wirklich einer hervorragenden Gruppe von Spielern und das muss man einfach hervorheben. Für das, was er macht. Ansonsten glaube ich, Igor Shesterkin, New York Rangers, spielt eine hervorragende Playoff-Serie bis jetzt. Ist mit Sicherheit ein Garant dafür, dass New York so gut dasteht. Und auch Sergei Bobrovsky und Sascha Barkov in Florida spielen hervorragend. Gibt viele Spieler, die sehr gute Arbeit machen. Ist schwer, da wirklich jemand rauszuheben, aber das sind so die paar, die mir noch extra aufgefallen sind.
Ja, also ich würde auch mit Johnson oder Dreiseitel gehen. Über Dreiseitel wollen wir natürlich im weiteren Verlauf noch intensiv sprechen. Aber alleine wie er diese Serie gegen Vancouver an sich gerissen hat, gerade als McDavid kaltgestellt wurde auch von dieser Reihe um JT Miller, war beeindruckend, muss ich wirklich sagen. Du hast es vorweggenommen, in jedem Playoff-Spiel gepunktet. 9 von 13 Spielen waren Multipunkte-Spiele. Und alleine diese Vancouver-Serie, 3 Tore, 11 Assists, also 14 Punkte in 7 Spielen. Das ist schon wirklich à la Bonheur, was Leon Dreiseitel da abgeliefert hat. Bei den Lowlight-Skatern würde ich auch auf einen Spieler von den Edmonton Oilers gehen. Da war ich dann doch etwas überrascht. Und das ist Corey Perry. Noch kein einziger Scorerpunkt in 10 Spielen, dazu eine -3, nur 8 Torschüsse in 10 Spielen, 11 Hits und kein einziger Block und das von einem Spieler, der Bottom 6 spielt. Und wahrscheinlich nicht ohne Grund hat er gefehlt in Spiel 6 und 7, da war er healthy scratch auf der Tribüne. Und die große Frage ist, sehen wir ihn überhaupt noch in diesen Playoffs, Corey Perry?
Also ich glaube schon, dass wir ihn nochmal sehen werden, wenn die Edmonton Oilers weiterkommen, was ich hoffe. Aber es ist jetzt schon ganz klar, ich bin da vollkommen bei dir. Das ist enttäuschend, was er bis jetzt gezeigt hat. Man hat ihn geholt, um vor allem gerade in dieser jetzigen Zeit in den Playoffs seine Erfahrung weiter zu vermitteln, der Mannschaft zu helfen, in dem Sinne auch zu scoren. Und er hat nichts desgleichen gemacht. Also wenn du ein Spieler bist wie er mit seiner Vita und du wirst dann fürs entscheidende Spiel 7 auf die Tribüne gesetzt, dann glaube ich, ist dir selber auch bewusst, dass das bis jetzt einfach noch nicht gereicht hat. Und wer weiß, wenn er nochmal die Chance kriegt, ob er dann was verändern kann. Aber im Augenblick sieht es ganz danach aus, als hätte er sich aus der Aufstellung herausgespielt.
Ja, richtig. Bei den Highlight-Goalies hast du schon sehr, sehr gute genannt. Ich würde da auch noch Bostons Jeremy Swayman tatsächlich mit reinnehmen, der stark gespielt hat. Und für mich auch Jake Oettinger, der überrascht mich jedes Mal aufs Neue. Seine Ruhe auch, erntet ja auch wirklich Lob von allen Seiten, ist für mich momentan auch Frontrunner für die Conn Smythe Trophy. Natürlich nur im Falle, die Trophäe geht ja an den Playoff-MVP, meistens an die Mannschaft, die dann auch gewinnt. Also in dem Falle, sie marschieren bis zum Ende durch, die Dallas Stars. Aber seine Statistiken, überragend auch gegen so eine Monster-Offense wie Colorado. 91,1% Fangquote in der Serie, 2,24 Gegentore pro Spiel. Also Oettinger würde ich da wirklich ganz hoch hängen.
Ja, auf jeden Fall. Jeremy Swayman hast du auch gerade gesagt, auch der war eigentlich der einzige Grund dafür, dass Boston überhaupt so lange mitgespielt hat, muss ich ehrlich zugeben. Oettinger, ist auch ein Produkt der Struktur der Dallas Stars, aber es sind zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich fast nur noch absolute Top-Torhüter übrig. Du hast in Edmonton ein bisschen die Situation mit Stuart Skinner, der 2 Spiele Pause gekriegt hat. Und Picard ist reingekommen, hat die Sache super gemacht, hat geholfen, aber ansonsten, ja, Torhüter machen meistens den Unterschied aus in so langen Playoff-Serien und da sind bis jetzt noch einige gute mit dabei.
Würdest du sagen, dass Stuart Skinner, der für mich der Low-Light-Goalie so ein bisschen war jetzt in dieser zweiten Runde, der einzige Nicht-Weltklasse-Goalie ist, der noch dabei ist. Also wenn man sich seine Zahlen mal anschaut, Game 1 bis 3 nur 79,3% Fangquote bei 4,4 Goals Against Average. Und danach hat er sich ein bisschen stabilisiert, Spiel 6 und 7, 90,6% Fangquote und 1,5 Goals Against. Ist noch nicht oberstes Regal, möchte ich mal sagen. Es ist einfach auch die Konstanz, was ihm so ein bisschen, ja, Probleme bereitet.
Ja, absolut. Er ist ein junger Torwart. Er war noch nie wirklich vorher in dieser Situation. Aber ich muss ihm zugutehalten, dass er für Spiel 6 und 7 zurückgekommen ist. Und Spiel 7 musst du halt auch erstmal gewinnen. Und das hat er gemacht. Er hat seiner Mannschaft da die Chance gegeben zu gewinnen. Und mehr kannst du in so einer Situation vom Torwart nicht verlangen. Es ist schon so, dass seine Statistiken natürlich, ja, die sind schwach. Also das muss man ganz klar so sagen. Vor allem für den jetzigen Zeitpunkt in der Saison. Aber im Endeffekt ist die einzige Statistik, die in den Playoffs wirklich zählt, Sieg oder Niederlage. Und noch spielt er mit. Also macht er seinen Job.
Ja, bin gespannt, wie es mit ihm dann auch weitergeht. Ich meine, ich glaube, für einen Goalie ist es auch nicht leicht, oder? Wenn du einfach mal zwei Spiele beziehungsweise zweieinhalb, er wurde ja in Spiel 3 gezogen, mal draußen sitzt. Ich glaube, da musst du die Nerven auch erstmal im Griff behalten.
Ich glaube, dass das zeigt, dass er seine Nerven gut im Griff hat. Sicherlich gibt es solche Situationen in den Playoffs immer, wenn du bis ganz zum Schluss mitspielen willst, dann reden wir auch über weit über 20 Spiele in den Playoffs und in einem sehr kurzen Zeitrahmen. Du brauchst zwei Torhüter heutzutage, wenn du in den Playoffs was gewinnen willst. Die Zeiten, wo das einer komplett durchspielt, die sind eigentlich vorbei. Du musst immer mal wieder reagieren auf ein schlechtes Spiel oder auf eine bestimmte Situation. Und wie gesagt, also für Spiel 6 und 7 ist er hervorragend zurückgekommen. Man wird sich zeigen jetzt, wie er weitermacht. Tatsache ist, er muss besser spielen, wenn Edmund eine Chance haben will in der nächsten Runde.
Darauf schauen wir jetzt gleich als nächstes. Starten allerdings, würde ich sagen, mit der Analyse der Ostserie, des Eastern Conference Final. Dort treffen die New York Rangers auf die Florida Panthers. Und ich habe jetzt schon ein Lächeln auf den Lippen, weil ich kann mir jetzt schon sehr, sehr gut ausmalen, wie da die Fetzen fliegen werden. Also ich erwarte zwischen den beiden nichts weniger als brennendes Eis und 100 Hits pro Spiel. Wie geht's dir da?
Ja, das erwarte ich auch. Du hast es auch gesehen in den anderen Spielen von diesen beiden Mannschaften davor. Ich meine, es sind wirklich über 100 Hits pro Spiel in den Mannschaften, in den Spielen, wo die zwei involviert sind. Das ist unglaublich körperlich intensiv. Macht dich natürlich auch sehr müde, über brauchen wir nicht reden. Aber beide Mannschaften spielen auf diese Art und Weise. Florida vielleicht noch ein bisschen mehr als New York. Das wird auch einen riesen Impact, also Einfluss auf diese Serie haben, weil New York ist eine Mannschaft mit einem hervorragenden Powerplay, sehr gute Special Teams. Das Powerplay von Florida war jetzt nicht ganz so stark in den letzten paar Wochen, aber sie haben mit Reinhardt trotzdem jemand, der, glaube ich, fast 25 Powerplay-Tore dieses Jahr gemacht hat, wenn nicht sogar mehr. Und die Special Teams werden sehr, sehr entscheidend sein. Und da geht's dann wirklich darum, den Grad zu finden, wie kann ich so körperbetont spielen, wie ich das möchte, ohne dass ich ständig auf die Strafbank gehen muss. Und das wird für beide Mannschaften ein extrem entscheidender Punkt werden.
New York hat ja eine überragende Offensive, 3,5 Tore pro Spiel, viertbester Wert. Die von Florida sogar noch ein bisschen besser mit 3,55. Aber die Defensive ist bei Florida stark. Also ich kann mir vorstellen, dass es bei 5 gegen 5 sehr, sehr eng werden wird. Und bei den Special Teams, du rechnest das ja gerne immer so ein bisschen auf. Also zählst ja die Powerplay-Quote und die Penalty-Killing-Quote zusammen. Und das habe ich mal gemacht. Da kommen die Rangers auf 120,9% und Florida auf 108,1%. Also die Rangers da vielleicht ein bisschen im Vorteil. Ist das so eine Serie, die dann wirklich in den Special Teams entschieden wird?
Ich glaube schon. Und ich meine, die Zahlen von New York sind da unglaublich. 120% ist sensationell. 108 von Florida ist schon sehr gut. Aber das ist wirklich, ich glaube, bei 5 gegen 5 heben die zwei Mannschaften sich auf. Sie sind beides Mannschaften, wie gesagt, die sehr intensiv spielen, hart, schnell. Aber es wird auf die Special Teams drauf ankommen. Und Da geht es dann natürlich auch viel um die Disziplin, das ist klar. Da musst du diszipliniert bleiben, da kannst du dir keine dummen Strafzeiten leisten, vor allem keine Strafzeiten in der offensiven Zone, weil du nicht schnell genug zurückkommst, keine Stockfouls, solche Sachen. Da musst du wirklich aufpassen, weil vor allem New York ist halt brandgefährlich im Powerplay. Und ich glaube, der Vorteil bei 5 gegen 5, behaupte ich jetzt mal, liegt ein bisschen bei Florida, weil sie vielleicht noch ein bisschen ausgeglichener sind für mich, weil sie auch eine Art Eishockey spielen, die mir einfach unglaublich gut gefällt. Und dann wird man abwarten müssen, was passiert. Aber ich gehe von einer sehr intensiven Serie aus, die auch relativ lange dauern wird.
Wenn wir bei beiden Teams so ein bisschen die Brennpunkte anschauen und die Schlüsselspieler, dann fällt es bei den New York Rangers gar nicht mal so leicht. Sie haben 5 Spieler mit über 10 Scorerpunkten und 13 unterschiedliche Torschützen. Also sie verteilen die Scoringlast schon auf mehrere Schultern. Wer mir dann doch rausgestochen ist, das ist Chris Kreider. Hat ja in dem Series Clinching Game 6 einen Hattrick erzielt. Schöne Geschichte da auch. Seine Nachbarn haben ihn Kappen in den Garten geworfen. Also auf seinem Rasen waren sozusagen wie auf dem Eis dann die Kappen gelegen. Ist er für dich so der Spieler, der im Sturm den Unterschied dann ausmacht? Ich meine, auf der anderen Seite, Artemi Panarin hat auch schon 4 Game-Winning-Goals.
Kreider ist halt einfach gebaut für die Playoffs. Er ist ein großer, sehr schneller, sehr großer Spieler, der seine ganze Arbeit, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger vor dem gegnerischen Tor gemacht. Und vor allem im Powerplay ist er unglaublich gut vor dem gegnerischen Tor. Sie haben mit Fox und Panarin 2 absolute Powerplay-Spezialisten, die die Scheibe zum Tor bringen. Und er macht da seine Arbeit. Also er ist jemand, der in den Playoffs nochmal eine Schippe drauflegen kann. Aber auch Panarin, auch Vinny Trocheck spielt bis jetzt eine unglaubliche Playoff-Serie oder unglaubliche Playoffs für die New York Rangers, weil er im Endeffekt alles für sie tut. New York hat jahrelang diesen zweite Reihe Center gesucht nach Zibanejad, der da reinkommt, der die Arbeit machen kann, und Trocheck war absolut perfekt für sie da. Er ist unfassbar starker Bully mit fast 60%. Ich glaube, er ist bei 58,3% oder so am Bully, was einen Riesenunterschied ausmacht, auch vor allem in den Special Teams. Wenn du jedes Bully fängt, Powerplays fangen jetzt alle in der offensiven Zone an mit dem Bully, und wenn du jemanden hast, der dir fast jedes Bully gewinnt, dann hast du immer sofort einen Vorteil, und er ist unglaublich wichtig. Bis jetzt für mich bei New York der wertvollste Spieler ist Vinny Trocheck.
Richtig, lass uns auch gerne an die blaue Linie der Rangers noch schauen. Da fällt mir Jacob Trouba sehr auf, und zwar einfach durch diese Werte, die gute Verteidiger auch auszeichnen. 37 Checks, 47 Blocks, also das ist jeweils der Top-Wert in den Playoffs für New York, wohlgemerkt. Manchmal schießt er auch ein bisschen übers Ziel hinaus, muss man an der Stelle vielleicht auch sagen. Ich erinnere mich da an eine Szene gegen Martin Nečas von den Carolina Hurricanes, als er da, ja, wie ein D-Zug, man nennt ihn ja nicht umsonst Trouba Train, gerade so vorbeigeschrammt ist. Also ich glaube, wenn er Nečas da trifft, dann weiß ich nicht.
10 Spiele Sperre Minimum.
Das war Wahnsinn, oder? Wie hast du das gesehen?
Eingesprungenen Ellbogen, also das war, also ohne jetzt, und ich weiß, da gibt es jetzt wieder, ich meine, ich bin lang genug dabei und alles, aber da gibt es jetzt wieder Hockey-Leute, die sagen, ich bin nicht ganz sauber, aber da hättest du eigentlich sogar nur für den Versuch ein Spielsperre geben können, weil das war ja unfassbar. Der ist ja wie Superman mit angezogenem Ellbogen auf, also das habe ich selten gesehen, sowas war natürlich auch kameratechnisch hervorragend eingefangen von den Leuten, aber das war wirklich, wenn er den am Kopf trifft in der Situation, dann darf er mal eine Zeit lang zuschauen, das ist ganz klar. Aber okay, er ist natürlich über Jahre hinweg jetzt auch einfach ein Spieler, der an der Grenze spielt, der ja auch ab und zu diese Grenze überschreitet, brauchen wir nicht reden, das macht er, aber er ist halt unfassbar effektiv. Wenn du gegen Jacob Trouba auf dem Eis stehst, dann weißt du das, dann passt du auf, wenn der über die Bande kommt. Damit verschafft er sich Respekt, verschafft sich aber gleichzeitig auch viel mehr Zeit und Raum, und nicht nur sich, sondern auch seinen Mitspielern. Und deshalb ist er ein unglaublich effektiver Verteidiger für sie. Er ist dieser stereotypische defensive Verteidiger, der halt dafür da ist, um auch vor dem eigenen Tor aufzuräumen, um hart zu spielen, um es unangenehm zu machen für die Topspieler der anderen Reihe. Und den Job erfüllt er hervorragend. Er ist nicht umsonst Kapitän dort, weil er auch diese Führungspersönlichkeit ist. Du siehst es, wie er mit seinen Mannschaftskollegen spricht, er hat eine Präsenz, wenn er aufs Eis kommt, und ganz wichtiger Mann für New York.
Er hat ja nicht umsonst auch den Marc Messier Leadership Award verliehen bekommen in dieser Saison. Der geht ja an Spieler, die sowohl in der Mannschaft sehr als Führungsspieler vorangehen, als auch in der Community, also quasi im Umkreis. Er ist da für verschiedene Stiftungen auch aktiv und macht da verdammt viel. Es ist immer komisch zu sehen, wenn du so Spieler hast, die wirklich unfassbar hart auf dem Körper spielen und dann aber ja abseits davon alles tun, dass es auch der Community und so weiter gut geht.
Das ist, bin ich aber eigentlich so gewohnt von Eishockeyspielern, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Über die Jahre hinweg habe ich das immer wieder gesehen, dass eigentlich die Spieler, von denen du das aufgrund ihres Benehmens auf dem Eis am wenigsten erwarten würdest, die Spieler sind, die sich außerhalb des Eises am meisten für wohltätige Zwecke einsetzen und Dinge tun, die jetzt nicht gewöhnlich sind. Ich habe einen Spieler gehabt, der pro Saison 300 Strafminuten gehabt hat, aber jeden einzelnen Brief von seinen Fans per Hand beantwortet hat, 5, 6 verschiedene Stiftungen unterstützt hat während der Saison, und also der zu Kindergeburtstagen gefahren ist, der in der Schule beim Vorlesen war, der im Kinderkrankenhaus gesessen ist, stundenlang. Also das ist so, das hat sich irgendwie, ja, das ist so ein bisschen Charakterzug der Eishockeyspieler, muss ich ehrlich so sagen. Da hört sich jetzt, klar sagt jetzt jeder, der mehr als Eishockeyspieler sagt man so, das stimmt nicht, das ist wirklich so. Eishockeyspieler geben wahnsinnig gerne zurück an denen, denen es vielleicht nicht so gut geht, und komischerweise auch meistens die Spieler, von denen du das aufgrund ihres Benehmens auf dem Eis am wenigsten erwarten würdest.
Richtig. Letztes Thema bei New York. Es kommt sehr viel Qualität noch zurück, Stefan. Blake Wheeler ist wieder im Training. Sehr, sehr wichtiger Power Forward, der jetzt lang gefehlt hatte. Und Philipp Chytil könnte auch noch eingreifen. Der hatte eigentlich sein Comeback schon gegeben, hat sich dann beim Comeback in den Playoffs allerdings wieder verletzt. Jetzt stell dir mal vor, diese Mannschaft, die schon diese unfassbare Tiefe hat, bekommt jetzt noch einen Blake Wheeler und einen Philipp Chytil dazu. Also in der Haut von Trainer Peter Laviolette würde ich jetzt, weiß ich nicht, entweder sehr gerne oder sehr ungern stecken, denn er muss dann Leute auch sitzen lassen. Das ist ein absolutes Luxusproblem für mich. Wen würdest du aufstellen?
Ja, also ich sage jetzt mal, bei im Falle von Blake Wheeler fällt es mir eigentlich relativ einfach. Da würde Kaapo Kakko wahrscheinlich derjenige sein, der zuschauen muss, weil er einfach bis jetzt noch nicht das gebracht hat, was man sich von ihm vorstellt, seine ganze Karriere hin. Er war Second Overall Draft Pick, also da hat man mehr erwartet. Bei Hedl bin ich wirklich ein bisschen so, dass ich sage, da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtig sein. Der kommt wirklich von einer schweren Gehirnerschütterung zurück, war sehr, sehr lange draußen, und ich weiß jetzt nicht, ob die Playoffs wirklich die beste Zeit sind dafür, jemanden nach dieser Form von Verletzung wieder zurückzubringen. Da muss man abwarten. Da muss man wirklich ganz genau auf den Spieler und die Ärzte hören, was da los ist. Aber ansonsten Blake Wheeler, klar, für den findet man aller Voraussicht nach schon einen Platz.
Und Vorsicht ist geboten, denn es geht ja gegen die vielleicht am härtesten hittete Mannschaft in den Playoffs, gegen die Florida Panthers. Da haben wir da mal ein paar Zahlen rausgesucht. Sie haben 6 Spieler mit über 30 Checks, angeführt von Luostarinen und Ekblad, je 39, und dann kommt Evan Rodriguez mit 35. Ich hätte da jetzt andere Namen erwartet, die Kachucks und Co. sozusagen. Aber Fakt ist, Florida hittet hart. Sie checken unfassbar gerne und arbeiten auch bis wirklich zum letzten Shift, zur letzten Sekunde. Ich finde, ein sehr gutes Beispiel dafür ist Alexander Barkov. Der hat ja die Selke Trophy gewonnen als bester Defensivstürmer, aber auch offensiv trägt er unfassbar viel bei. 5 Tore, 8 Assists, macht dann 13 Scorerpunkte, darunter 3 Game-Winning Goals. Also für mich ist so die prägendste Figur bislang bei den Panthers eben nicht diese Big Hitter, diese Kachucks, Cousins und Bennett, sondern Alexander Barkov. Geht's dir da genauso?
Ja, Alexander Barkov ist einfach ein Spieler, ein extrem kompletter Spieler. Nicht umsonst wird er seit Jahren von allen immer wieder genannt, wenn es darum geht, den am unterbewertetsten Spieler der Liga zu nennen. Er ist die Sorte, der dir jetzt vielleicht nicht so auffällt, der aber so viele Dinge macht auf dem Eis, die Kleinigkeiten macht, die jetzt nur der Fachmann sieht, sage ich mal. Und seine Mitspieler sind sich dessen sehr, sehr bewusst. Die wissen ganz genau, was er bringt. Klar, er punktet, er ist jemand, der im Schnitt immer seine 70, zwischen 70 und 80 Punkte so, pro Saison macht. Er ist defensiv extrem stark, er ist extrem stark am Bully. Er ist groß mit einer extrem langen Reichweite auch und ist sich auch für nichts zu schade. Und er ist auch wieder, du siehst es, er ist der Kapitän der Mannschaft und auch das hat seinen Grund, weil sie in Florida natürlich ganz genau wissen, was sie an ihm haben. Die Mannschaft ist einfach, die ist unangenehm, die spielt unangenehmes Eishockey, auf eine positive Art und Weise. Also sie spielt hart, sie spielt schmutzig, will ich jetzt nicht sagen, aber sie spielt an der Grenze, sie gibt keinen Zentimeter Eis her, gibt keinen Zentimeter Eis verloren, können vor dem eigenen Tor extrem hart spielen, um nicht da wegzuhalten, arbeiten vor dem gegnerischen Tor extrem hart, um sich die Nachschüsse zu holen. Also für mich eine sehr komplette Mannschaft und wie ich glaube ich vorher schon auch gesagt habe, mein Favorit auch mit für einen Titel.
Okay, das heißt, in der Serie wärst du bei den Panthers und nicht bei den Rangers?
Ja. Oha, obwohl ich glaube, dass das eine sehr lange Serie werden wird und sehr eng werden wird, aber ich habe einfach, die Florida ist einfach eine Mannschaft, die mir das ganze Jahr über schon extrem gut gefallen hat. Und was dann noch dazu kommt, ist für mich der Fakt, dass sie waren letztes Jahr eine Mannschaft, die am mehr oder weniger gefühlt letzten Spieltag in die Playoffs gerutscht sind und dann im Stanley Cup Finale waren. Und wenn, ich habe das früher auch immer gesagt, du musst erst verlieren, um lernen zu können, wie man gewinnt, weil dir erst in so einer Situation dann erstmal bewusst wird, was es alles braucht, um am Ende zu gewinnen. Und die Florida Panthers wissen ganz genau, was es braucht, den Stanley Cup zu gewinnen und was ihnen letztes Jahr gefehlt hat. Und das ist für sie meiner Meinung nach ein Riesenvorteil diese Saison.
Ja, von dieser Erfahrung werden sie zweifelsohne auch zehren. Sergei Bobrovsky, ihr Goalie, hat sie auch sehr, sehr weit getragen mit seinen Saves. Ich finde ohnehin, wie er spielt, sollte sich auch jeder Amateur-Goalie mal anschauen. Also was er auch arbeitet neben dem Eis, er kämpft gefühlt auch um jeden Save, hat dann so explosive Bewegungen. Ich glaube genau, weil er diese Arbeit auch leistet. Wie würdest du Bobrovsky so in der Riege der Weltklasse-Torhüter einordnen?
In den letzten zwei Jahren Top 5, kein Thema. Also er hat, nachdem er damals diesen wirklich extrem langen, sehr, sehr lukrativen Vertrag unterschrieben hat in Florida, schon ein paar Jahre echte Probleme gehabt, auch diesem Status gerecht zu werden. Ja, mit seinen, ich weiß nicht, ob es 8 Millionen oder 10 Millionen im Jahr
sind. Ich glaube, 10 waren es tatsächlich.
10, glaube ich, sind es. Also es ist sehr viel Geld und es ist auch so, dass das genau zu einem Zeitpunkt mehr oder weniger passiert ist, wo in der NHL so langsam umgeschwenkt ist, Torhüter nicht mehr ganz so viel zu bezahlen, auch zu wissen, dass du zwei Torhüter brauchst heutzutage und auch ein bisschen dieses Boston-Prinzip mit Swayman und Ullmark, dass die beide ihre 40 Spiele machen pro Saison und dass du nicht mehr diese klare Nummer 1 hast, wie das noch bei einem Marty Brodeur der Fall war, der 70 von 82 Spielen gemacht hat. Das hat sich so ein bisschen geändert. Und dann kam Florida mit diesem langen, sehr lukrativen Vertrag für Bobrovsky. Und da hat er anfangs schon Probleme gehabt. Klar war die Mannschaft auch nicht so gut, dem Ganzen gerecht zu werden. Aber in den letzten zwei Jahren, vor allem mehr zum Ende letzter Saison hin, da hat er auch während der Saison ein paar Probleme gehabt, war verletzt. Aber die Playoffs letztes Jahr und die komplette Saison dieses Jahr waren einfach unglaublich. Wie du das gerade eben auch schon gut gesagt hast, was bei ihm so auffällig ist, ist, was für ein Kämpfertyp er ist auf dieser Position. Er ist jetzt nicht jemand, der sich immer nur zu 100% auf seine Technik und seinen Spielstil verlässt, sondern er kämpft. Er gibt keine einzige Scheibe verloren. Er hat den Save des Jahres gehabt, meiner Meinung nach, dieses Jahr mehr oder weniger mit dem Rücken. Also das war, er spielt unglaublich gutes Eishockey, und ja, auch er hat natürlich letztes Jahr in dieser Phase gemerkt, was gefehlt hat. Und diese Erfahrung, die die Mannschaft letztes Jahr gemacht hat, wird, glaube ich, von Riesenvorteil sein für sie.
Wir können ja festhalten, wir freuen uns auf ein unfassbares Goalie-Duell zwischen Igor Shesterkin Rangers und Sergei Bobrovsky Panthers. Da darf man gerne ganz genau hinschauen. Auch Shesterkin sehe ich unfassbar gerne. Ich nenne ihn immer so den Hovercraft zwischen den Pfosten, weil er sich so toll bewegen kann, als ob er gar keine Füße hätte, sondern automatisch auf so einem Luftkissen schwebt. Stefan, lass uns gerne auf die andere Serie noch schauen. Es geht in den Westen. Western Conference Final. Die Dallas Stars treffen auf die Edmonton Oilers. Beide für mich durch ein Stahlbad gegangen. Du hast schon so schön gesagt, der eine hat die beiden letzten Stanley Cup Champions aus dem Weg geräumt mit Vegas und Colorado, also die Dallas Stars. Und auf der anderen Seite die Edmonton Oilers, also dreimal in der Serie gegen die Vancouver Canucks zurückzukommen. Die waren dreimal hinten gelegen, um dann Game 7 zu gewinnen. Zeugt jetzt für mich schon auch für eine gewisse Nervenstärke. Da bin ich wirklich gespannt, wer in dieser Serie sich dann schlussendlich durchsetzt. Ist ja auch mal wieder so ein klassisches Duell. Dallas für mich Top-Defense, Edmonton dagegen Top-Offense.
Du hast bei Edmonton die zwei besten Spieler meiner Meinung nach der Welt übrig. Das sind sie für mich zum jetzigen Zeitpunkt sind die Spieler, die wirklich am meisten bewegen, auch mit Dreiseitel und mit McDavid. Die große Frage wird sein, kommt bei Edmonton noch irgendjemand, sage ich jetzt mal, dazu, mit dem man nicht unbedingt rechnet, der ihnen auch offensiv ein bisschen unter die Arme greifen kann? Du brauchst in solchen Playoff-Serien einfach auch mal Leute, an die jetzt keiner gedacht hat. Ich meine, wenn du dir die Statistiken der Top-Leute in Edmonton anschaust, ist das klar. Dreiseitel 24 Punkte in 12 Spielen, McDavid 21, Bouchard 20, auch unfassbar. Ja. Nugent Hopkins 16 und Hyman 13. Und dann geht's halt ganz schnell nach unten. Dann ist Kane nur noch mit 7, Ekholm mit 6 und der nächstbeste Stürmer ist Dylan Holloway mit 4 Punkten. Und irgendjemand muss da jetzt noch kommen. Warren Fegele, ich weiß immer nicht, wie man seinen Namen sagt.
Vogel, glaube ich.
der hat gerade mal ein Tor geschossen bis jetzt in 12 Spielen. Das reicht einfach nicht. Da muss mehr kommen. Adam Henrik ist leider verletzt, hat sich noch nicht wirklich wieder erholt. Man weiß nicht, wann er zurückkommt. Derek Ryan, Connor Brown, 0 Tore. Corey Perry, 0 Tore. Ryan McLeod, 0 Tore. Wenn die Edmonton Oilers eine Chance haben wollen, bis ganz zum Schluss zu spielen und den Stanley Cup zu gewinnen, muss jetzt noch jemand dazukommen. Dass die Top-Leute ihre Punkte machen können, das haben wir gesehen. Aber du hast auch gesehen in der Serie gegen Vancouver, obwohl er nie, also es ist ja völliger Quatsch zu sagen, ein Spieler, der in 12 Spielen 21 Punkte hat, ist ausgeschaltet worden. Aber man hat es Connor McDavid schwerer gemacht, als es vielleicht sonst aussieht oder ist. Er hat auch bis jetzt erst 2 Tore gemacht. Auch da, glaube ich, würde Edmund sich wünschen, dass er vielleicht ein bisschen öfter aufs Tor schießt oder mehr Tore macht. Aber sie brauchen jemand anders. Es muss ein Vander Kane, ein Dylan Holloway, ein Henrik, irgendjemand muss kommen und muss ein bisschen mithelfen, muss übernehmen. Und das ist, glaube ich, auch dann, wenn du dir die beiden Mannschaften anschaust, ein Riesenunterschied. Zwischen Edmonton und Dallas. In Dallas hast du halt, ist es mehr ausgeglichen, wer da alles mithilft beim Scoren. Sie scoren nicht so viel wie Edmonton, das ist auch klar. Sehr wenige Mannschaften machen das. Aber sie spielen halt, sie sind eine tiefer besetzte Mannschaft, die sehr Hilfe von sehr vielen Leuten kriegen im Augenblick.
16 verschiedene Torschützen, das wollte ich mal einwerfen. Also das ist schon Wahnsinn.
Ja.
Und sie haben dazu ja auch noch einen Senkrechtstarter, wenn wir uns Wyatt Johnson anschauen, über den haben wir ganz am Anfang gesprochen, der die Überraschung ist. 11 Scorerpunkte, 7 Tore darunter, also das ist schon Wahnsinn. Auch 2 Game-Winning-Goals, das ist ja auch immer eine wichtige Statistik, wer dann die Spiele in diesen kritischen Momenten dann auch entscheiden kann. Aber für mich ohnehin sehr, sehr auffällig, dass die Young Guns, also die jungen Spieler, bei den Dallas Stars abliefern. Logan Stankoven zum Beispiel, 3 Tore, 3 Assists. Jason Robertson, 3 Tore, 9 Assists. Also sie bekommen überraschenderweise, zumindest für mich, gar nicht so die Unterstützung von den Pavelskis beispielsweise oder den Hintzes, der ja auch verletzt ist, muss man dazu sagen, sondern es sind die Jungen, die momentan abreißen für die Dallas Stars. Aber das kann dir natürlich, je weiter du kommst, auch irgendwie auf die Füße fallen.
Ja, mit Sicherheit. Also von Joe Pavelski muss auf jeden Fall mehr kommen, wenn Dallas eine Chance haben will. Das war bis jetzt noch nicht gut genug. Er hat jetzt 4 Punkte in 13 Spielen und die 4 Punkte hat er in den letzten 2 Spielen gemacht oder so. Er ist sehr langsam gestartet. Es wird auch ganz, ganz, wichtig sein, ob Rope Hintz zurückkommt oder nicht. Er ist ihr Nummer 1 Mittelstürmer, eigentlich gesetzt, spielt in der Top-Reihe. Der muss zurückkommen, das können sie sich, diese Verletzung können sie sich eigentlich nicht erlauben. Auf der anderen Seite sind ältere Spieler wie Seguin und Ben wieder mit dabei, punkten auch sehr gut, machen ihren Teil. Also es ist, wie gesagt, für mich eine sehr beeindruckende Mannschaft, wie sie die Art und Weise, wie sie bis jetzt gespielt haben. Und mit Sicherheit bis jetzt Edmonds härtester Gegner auf jeden Fall.
Und auch ein brandheißer Kandidat für die MVP-Trophy, zumindest bis hierhin, ist ein Verteidiger bei den Dallas Stars. Das ist Miro Heiskanen mit 13 Punkten bis hierhin, 5 Tore, 8 Assists. Was macht er so gut?
Er ist ein unfassbar guter Schlittschuhläufer und extrem intelligent. Einfach ein wahnsinnig intelligenter Eishockeyspieler, der seine Probleme zu 90% mit dem Kopf löst, mit dem Kopf und seinen Füßen. Er ist ein Spieler, der zwar nicht besonders hart spielt, aber trotzdem seine Zweikämpfe eigentlich fast immer gewinnt, indem er seinen Schläger sehr gut einsetzt. Er ist eigentlich noch relativ jung auch, also er ist zwar schon ewig lang dabei, gefühlt spielt er schon seit 10 Jahren in der Liga, aber er ist gerade mal 24 Jahre alt und es ist wirklich spielt wirklich hervorragende Playoffs bis jetzt, ist ein Top 10 Verteidiger in der Liga für mich und die Playoffs stellen das jetzt wieder unter Beweis.
Und er reißt richtig Eiszeit ab, 28,01 Sekunden pro Spiel im Schnitt. Also das heißt, da gab es auch schon Spiele, wo er länger als eine halbe Stunde auf dem Eis stand. Ja. Also recht viel mehr kannst du ihn eigentlich gar nicht rausschicken. Das ist Wahnsinn.
Ja, nee, der spielt sehr, sehr viel für sie. Und ja, ist wahrscheinlich, wenn man sich's im Großen und Ganzen betrachtet, zusammen mit Oettinger ihr wichtigster Spieler.
Ja, was sagst du zu ihm eigentlich? Also ich habe ja vorhin schon direkt geschwärmt von ihm. Ich finde, er ist groß, er hat verdammt viel Ruhe und seine Statistiken spiegeln das auch wieder. 91,8% Fangquote, 2,09 Goals Against Average und auch noch einen Assist obendrauf. Das schreit für mich wirklich nach MVP.
Ja, also die Zahlen bis jetzt schon. Er spielt hervorragend, gibt ihnen jedes Mal eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Aber jetzt muss man abwarten. Das sind jetzt gerade mal 2 von 4 Runden, sag ich mal, wenn du bis zum Schluss kommen willst, und wir werden sehen, was passiert, aber er spielt wie die ganze Mannschaft auch bis jetzt. Also für mich bis jetzt die beste Mannschaft der Playoffs.
Dallas. Wird auch sehr viel darum gehen, wie diszipliniert die Dallas Stars spielen werden in dieser Runde. Wir haben über die Monster Offense der Edmonton Oilers schon gesprochen, 3,83 Tore pro Spiel, aber die Special Teams, ich komme nochmal auf unsere Rechenspiele zurück, Stefan, zusammengerechnet Powerplay 37,5 plus Penalty Killing 91,4, in Klammern jeweils die Bestwerte in den Playoffs 2024, ergeben 128,9% in Sachen Special Teams. Das ist ja nicht von dieser Welt.
Nee, das ist wirklich unglaublich. Und das ist ein absoluter Garant dafür, sage ich jetzt mal. Absoluter Garant dafür, dass du Erfolg haben kannst, weil bei 5 gegen 5 die meisten Mannschaften sich wirklich aufheben. Und wenn diese Zahlen so bleiben, wenn die Edmonton Oilers es schaffen, so weiterzuspielen, dann sage ich, dann wird es sehr, sehr schwer, sie zu schlagen.
Bei den Edmonton Oilers kommt einem sofort immer Connor McDavid in den Sinn, die vielen anderen guten Stürmer natürlich auch, ob das ein Nugent Hopkins ist, ein Zach Hyman. Wir haben über alle schon gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Über einen, über den, finde ich, noch ein bisschen zu wenig gesprochen wird, das ist der Verteidiger, das ist Evan Bouchard, das ist der Mann für die wichtigen Tore, 3 Game-Winning Goals, er ist der gefährlichste Playoff-Verteidiger, 5 Tore, 15 Assists, 20 Scorer-Punkte, also er hat, was das angeht, sogar Spieler wie Cale Makar übertroffen. Wo holt er das her? Das ist ja Wahnsinn.
Ja gut, Evan Bouchard war ein First-Round-Draft-Pick, ein sehr talentierter Junge, als er gekommen ist, von dem man sich einiges erwartet hat. Es hat, glaube ich, ein bisschen länger gedauert, als sich das die Edmonton Oilers erhofft haben, sage ich jetzt mal. Aber im Endeffekt war er 2018 10th overall Pick. Also man hat, und er war immer ein offensiver Verteidiger. Das hat man bei ihm immer gewusst, aber wie gesagt, hat bei den Verteidigern dauert es halt immer ein bisschen länger. Aber er hat seine Punkteausbeute dieses Jahr in der regulären Saison zum Beispiel verdoppelt. Er ist von 40 Punkten auf 82 Punkte gekommen, hat über einen Punkt pro Spiel gemacht und hat sich absolut als einer der Top 5 Verteidiger oder auch Offensivverteidiger der Liga etabliert. Und wie er jetzt in den Playoffs auch noch weiterspielt, ist unglaublich. Er ist auch meiner Meinung nach der Schlüssel zu ihrem Powerplay. Du hast ein Powerplay mit Connor McDavid, mit Leon Dreiseitel, mit Ryan Nugent-Hopkins und Zach Hyman, die vier Stürmer, die da spielen, alles super, aber ohne den Schuss und ohne die offensive Power, die dann von der blauen Linie von Bouchard kommt, weiß ich nicht, ob das so gut funktionieren würde. Er gibt ihnen einfach viel, viel mehr Optionen auf dieser Position jetzt, als sie die in der Vergangenheit gehabt haben, und spielt eine Wahnsinnssaison und Wahnsinns-Playoffs. Also da wird noch einiges passieren bei dem Jungen in seiner Karriere.
Ein absoluter Schlüsselspieler bei den Edmonton Oilers ist natürlich Leon Dreiseitel. Und damit wären wir schon bei unserem dritten großen Thema heute. Und das ist Leon Dreiseitel. Da müssen wir einfach mal ein extra Fass aufmachen, was das angeht. Denn er liefert unglaubliche Dinge ab in diesen Playoffs. Können wir das gerne mal so ein bisschen sezieren. In der ersten Runde gegen die Los Angeles Kings 12 Scorer-Punkte in 6 Spielen, darunter 5 Tore. Und jetzt in der zweiten Runde gegen Vancouver, für mich da wirklich der alles entscheidende Mann, so ein bisschen 7 Spiele, 3 Tore, 11 Assists, 14 Scorer-Punkte. Er hat sich gezeigt, auch wenn es nicht gelaufen ist. Und was für mich so ein bisschen erstaunlich war, vor Spiel 2 war er sogar fraglich. Viele werden sich gar nicht mehr erinnern. Er war verletzt, er war angeschlagen. Die große Frage war, kann er denn überhaupt spielen? Er konnte spielen und in diesem Spiel 2 dreht er auf mit einem 4-Punkte-Spiel. 1 Tor, 3 Assists und er hat in jedem Playoff-Spiel gepunktet. 9 von 13 Spiele waren Multipunkte-Spiele und er hat das absolute Komplettpaket. Was würdest du sagen, wenn du es mal zusammenfasst, was macht diesen Leon Dreiseitel zum ultimativen Playoff-Monster?
Oh, das ist eine gute Frage, die ist auch ein bisschen schwierig zu beantworten, aber Tatsache ist, glaube ich, dass sein Spielstil und sein Körperbau auch in den Playoffs vielleicht noch ein bisschen intensiver zum Tragen kommen. Leon Dreiseitel ist ein Spieler, der zum Beispiel sehr, sehr viel schneller ist, als er aussieht. Leon Dreiseitel ist kein Spieler, den du von hinten, sage ich jetzt mal, wieder einfängst, wenn er einen halben Schritt Vorsprung hat. Er ist sehr viel explosiver, als man denkt. Aber er kann vor allem auch in den Ecken und vor dem Tor die Scheibe unglaublich gut beschützen. Du kriegst sie eigentlich von ihm nicht weg, wenn er sie mal hat. Seine Passqualitäten, das wissen wir, er kann die Scheibe auf der Vorhand genauso wie auf der Rückhand hervorragend passen. Aber ich glaube, um dann wirklich in den Playoffs solche Zahlen zu liefern, so wie er das jetzt macht, das ist dann mit Sicherheit auch ein bisschen eine mentale Sache oder eine Einstellungssache. Er will unbedingt gewinnen, er will unbedingt zeigen, dass er nicht nur statistisch gesehen einer der besten Spieler der Welt ist über die letzten 6-7 Jahre hinweg, sondern dass er eben auch jemand ist, mit dem du Titel gewinnen kannst. Und das treibt ihn an und das macht ihn fast schon besessen. Ich meine, wenn du dir seine Statistiken in den letzten 5 Jahren in den Playoffs anschaust, 13 Spiele, 16 Punkte, dann 4 Spiele, 6, 4 Spiele, 5, dann 16 Spiele, 32 Punkte, 12 Spiele, 18 Punkte und jetzt 12 Spiele, 24 Punkte. Also das sind unglaubliche Zahlen und er ist wirklich getrieben im Augenblick und das sieht man. Das sieht man in seinem Gesichtsausdruck, das sieht man in der Art und Weise seiner Körpersprache. Er will einfach nicht verlieren jetzt. Er will diesen Stanley Cup holen und fertig.
Ja, das sagt er, glaube ich, auch in fast jedem Interview, dass er dem Ziel alles unterordnet. Ja. 2 Dreiseitel-Vokabeln sind Burger Flipper und Rockstar Zone. Also Burger Flipper ist seine Kelle von seinem Schläger, die deutlich größer ist, so scheint es, als die von seinen Kollegen. Und die Rockstar Zone ist sein Wohnzimmer da, wo er eigentlich am liebsten steht auf dem Eis, meistens im Powerplay, im rechten Face-Off-Kreis, da lauert er und immer wieder die Direktabnahme und meistens ist die auch drin. Erinnert mich so ein bisschen an Alex Ovechkin, wie er da jahrelang erfolgreich war, wo nur gespiegelt auf der anderen Seite. Für mich stellt sich immer wieder die Frage, ich hoffe, du kannst sie beantworten, Stefan, warum kannst du dich darauf nicht einstellen? Also alle wissen, was der Burger Flipper ist, alle wissen, was die Rockstar Zone ist, aber Leon Dreiseitel trifft immer wieder vom rechten Face-Off-Kreis. Warum kriegt das keiner gebacken?
Weil die anderen Spieler, die den Pass auf ihn spielen, in dem Moment, wo sie den Pass auf Leon Dreiseitel spielen, haben sie aber auch noch andere Optionen. Und auf diese anderen Optionen muss sich die Defensive einstellen. Wenn nur der Pass zu Dreiseitel offen ist, dann funktioniert das nicht, weil dann kann es der Torhüter lesen, dann können es die Spieler lesen und dann wird Zeit und Raum weggenommen und es funktioniert nicht. Aber meistens ist es so, dass Connor McDavid die Scheibe hat, zur Mitte zieht und dann den Pass spielt. Das heißt, der Torwart muss respektieren, dass Connor McDavid selber aufs Tor schießt, dass er die Scheibe hoch auf die andere Seite spielt zu einem Zach Hyman. Die Optionen sind gegeben. Das macht ihr Überzahlspiel vor allem jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, mit Evan Bouchard auch so gefährlich, dass jeder Spieler, der da auf dem Eis ist, Gefahr darstellt. Und wenn du die Optionen nicht ausrechnen kannst und wenn du nicht weißt, wo die Scheibe hinkommt und du natürlich mit Connor McDavid, den wahrscheinlich kreativsten Eishockeyspieler in den letzten 30 Jahren hast, dann wird es unglaublich schwer zu wissen, wo er jetzt die Scheibe hinspielt und deshalb funktioniert es.
Zwei weitere Vokabeln, die wir mal besprechen müssen an der Stelle, sind Plunger und Painter. Also darf man ganz kurz übersetzen. Ja. Plunger ist ein Pümpel oder was sagt man da, so eine Saugglocke, falls das Klo mal verstopft ist. Und Painter ist der Maler, aber gemeint ist in dem Fall ein Malerhut und ein Pinsel. Beide Utensilien werden immer in der Edmonton-Kabine vergeben an den besten Defensivspieler, also den Plunger, und an den besten Offensivspieler, den Painter sozusagen. Wenn du das jetzt mal runterbrichst auf Leon Dreiseitel, ich glaube, wir sind uns einig, dass er als Painter besser ist als Plunger. Aber ich glaube, es wird auch noch ein bisschen zu wenig über seine Pümpelfähigkeiten geredet, was das Ganze mal angeht. Wie siehst du sein Defensivspiel, beziehungsweise auch die Entwicklung in den letzten Jahren im Defensivspiel von Leon Dreiseitel?
Nein, Leon Dreiseitel ist, ich glaube, da hat er immer ein bisschen, wie soll man das sagen, einen schlechten Ruf bekommen, den er so eigentlich nicht verdient hat. Weil wenn du dir die Spiele der Edmonton Oilers anschaust, dieses Jahr vielleicht nicht mehr ganz so, nach dem Trainerwechsel ist es doch so, dass der neue Trainer sich ein bisschen verändert hat, sehr oft mit anderen Spielern im Unterzahlspiel anfängt. Aber davor war Leon Dreiseitel grundsätzlich die erste Option im Unterzahlspiel, weil er am Bulli so stark ist, weil er sehr viele Bullis gewinnt, hat auch sehr viel Unterzahl gespielt und war auch immer auf dem Eis, wenn du eine Minute vor Schluss mit dem Tor geführt hast oder so, dann ist Leon Dreiseitel auf dem Eis, um diesen Vorsprung zu schützen. Er ist ein kompletter Eishockeyspieler, der sowohl offensiv als auch defensiv einen hervorragenden Job macht. Klar, wenn du jedes Jahr über 100 Punkte machst,
große Frage ist ja nur, wie geht's so weiter mit ihm? Ich glaube, alle Hörer fragen sich, wo landet Leon Dreiseitel im nächsten Jahr? Sein Vertrag läuft hier noch bis 2025, also noch ein Jahr. Danach ist er allerdings unrestricted free agent. Das bedeutet, die Oilers müssen ja eigentlich schon jetzt überlegen, wie gehen wir mit dieser Personalie vor? Ich glaube, dass sie ihn verlängern wollen, steht komplett außer Frage. Die andere Frage ist, will Dreiseitel auch in Edmonton bleiben und zu welchen Bezügen? Deswegen gleich mal die Frage an dich, wo würdest du Leon Dreiseitels neuen Vertrag schon mal einordnen? Aktuell kassiert er 8,5 Millionen im Durchschnitt pro Jahr. Und zweitens, glaubst du, dass er bei den Edmonton Oilers bleibt?
Also einordnen, für mich ist er das größte Schnäppchen in der NHL, muss man jetzt ganz klar so sagen. Ich meine, wenn du seine Statistiken dir anschaust, was er wert ist für seine Mannschaft, was er im Vergleich zu allen anderen Spielern in der Liga leistet, ist er mit 8,5 Millionen ein absolutes Schnäppchen und wahrscheinlich der beste Vertrag in der Liga, auf jeden Fall bei den Edmonton Oilers. Sein nächster Vertrag wird sich ansiedeln irgendwo zwischen 12 und 14 Millionen. Er gehört auch salärtechnisch unter die Top 5 der Liga und so wird es auch passieren. Die Salary Cap, also das Durchschnittsgehalt, das geht nach oben. Die Mannschaften können mehr Geld ausgeben und sicherlich wird auch Leon Dreiseitel in seinem nächsten Vertrag einen Vertrag unterschreiben, der ihn auch, was das Geld angeht, dahin befördert, wo er hingehört. Wo das sein wird, das kann nur der Leon Dreiseitel beantworten. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie es jetzt hier in den nächsten paar Wochen weitergeht. Der Leon Dreiseitel will gewinnen. Er will einen Stanley Cup gewinnen. Und ich glaube, der Leon Dreiseitel weiß ganz genau, dass seine Chancen, einen Stanley Cup zu gewinnen, solange er mit Connor McDavid einer Mannschaft spielt, sehr, sehr gut sind. Von daher würde es mich überraschen, wenn er woanders hingeht. Muss ich ehrlich zugeben. Auf der anderen Seite, es gibt andere sehr, sehr gute Mannschaften in der Liga, wo viele andere gute Spieler sind, mit denen du vielleicht genauso gute Chancen hast. Das ist eine Frage, die nur der Leon beantworten kann. Persönlich würde es mich freuen, wenn der Leon ein Spieler ist, der seine komplette Karriere mit einer Mannschaft verbringt, dort hoffentlich 2, 3, 4 Stanley Cups gewinnt und dann irgendwann seine eigene Statue vor dem Stadion der Edmonton Oilers bekommt, wenn alles perfekt läuft.
Das ist natürlich auch klar, wenn du 2 Monsterverträge hast, wie die von McDavid unter den neuen Dreiseitevertrag, wird es natürlich auch umso schwerer, eine gute Mannschaft, um diese beiden Superstars herumzubauen. Denn sie spielen ja schon sehr, sehr lange zusammen. Nur irgendwie fehlt es dann mal im Tor, mal in der Defensive, mal im Secondary Scoring im Sturm. Also ich bin wirklich gespannt, wie das ausschauen wird, auch ob er vielleicht bewusst auf den einen oder anderen Taler verzichtet, um einen besseren Spieler noch dazu holen zu können. Also ich glaube, das wird unfassbar spannend, was da im nächsten Jahr passiert. Über ein Gerücht müssen wir auch noch sprechen. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendwas dran ist, auch nur im geringsten Prozentteil. Aber angeblich wären die Boston Bruins interessiert, ihn als neuen Nummer 1 Center zu holen. Ich glaube, die Stelle wäre durchaus auch vakant, aber kannst du dir das vorstellen?
Die Stelle ist mehr als vakant, weil das ist genau das, was den Boston Bruins fehlt, seit Bergeron und Krejci aufgehört haben. Ich sage aber ganz offen, wenn ich mir die Mannschaft der Boston Bruins anschaue, weiß ich nicht, ob ich das für die beste Idee für Leon Dreisaitl halten würde. Ich kann mir nicht vorstellen, zum jetzigen Zeitpunkt, so wie Boston aussieht, dass sie in den nächsten paar Jahren eine Mannschaft haben, die echte Chancen hat, oben mitzuspielen oder den Stanley Cup zu gewinnen, mit Sicherheit eine Playoff-Mannschaft. Natürlich, wenn Leon Dreisaitl dazukommt, ist das was anderes. Leon Dreisaitl und David Pastrnak zusammen ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber da gibt es eben auch andere Mannschaften, wo er sowas tun könnte. Die LA Kings werden auch irgendwann einen Nachfolger für Anze Kopitar brauchen, der inzwischen weit über 30 ist. Da gibt es schon ein paar Vereine, wo Leon Dreisaitl sehr, sehr gut hinpassen würde. Auf der anderen Seite muss er halt abwiegen, wo sind die Chancen für ihn am besten, wirklich sein erfolgreichstes Eishockey zu spielen. Und in seinem Fall, so wie man, wenn man ihm zuhört, wenn man ihn reden hört, wenn man ihm zuschaut, ist erfolgreiches Eishockey für ihn, Stanley Cups zu gewinnen und nichts anderes. Die Punkte, dass er das kann, dass er das haben wir inzwischen alle gesehen und zwar oft genug und lang genug gesehen. Leon Dreisaitl will Stanley Cups gewinnen und wo auch immer er hingeht oder ob er in Edmonton bleibt, wird nur davon abhängen, wo er die beste Chance sieht, dieses Ziel zu erreichen.
Da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, es wird ja immer darüber gesprochen, dass die Boston Bruins so ein Siegergehen haben, so eine Gewinnermentalität. Da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das auch reizvoll wäre. Wir schauen da ganz gespannt hin. Schneiden jetzt mal noch ein bisschen ein unbequemes Thema an, Stefan. Denn eben auf diese Superstars, auf diese Leon Dreisaitls, Connor McDavids wird insbesondere in den Playoffs richtig viel drauf geworfen, was Checks und teilweise auch ein paar unfaire Szenen angeht. Da gibt's ja ein paar, wenn wir uns jetzt die letzten Wochen anschauen. Florida, Sam Bennett gegen Brad Marchand von Boston oder der Crosscheck von Carson Soucy gegen Edmontons Connor McDavid und über die Rakete von Jacob Trouba gegen Martin Nechas haben wir auch schon gesprochen. Brad Marchand hat sich nach dem Ausscheiden darüber sehr interessant geäußert. Er hat gesagt, Spieler werden absichtlich verletzt und man tut alles, um zu gewinnen, also auch das, um das mal im Wortsinn nochmal wiederzugeben. Ich habe da ein bisschen schlucken müssen. Also absichtliche Verletzungen im Eishockey, gibt's das wirklich? Ich kann mir das nicht vorstellen.
Nein, also da muss ich Brad Marchand widersprechen. Absichtlich verletzt nie mehr irgendjemand. Das willst du nicht, das tust du nicht. Ich habe auch jahrelang Playoffs gespielt. Ich weiß, das ist nicht die NHL, also ich habe auch in den NHL Playoffs gespielt. Aber ich bin auch 6-mal Meister geworden und habe alles getan, um zu gewinnen, aber das hat nie beinhaltet, irgendjemand absichtlich zu verletzen. Ich spiele schon absichtlich extrem hart in den Playoffs, aber innerhalb der Regeln und ich möchte auch, wenn ich in den Playoffs spiele und ich einen regulären Check fahre, dass mein Gegenspieler das merkt. Der soll sich schon dran erinnern, der soll das merken, vor allem, weil je mehr und je härter du spielst in so einem Playoffs, desto anstrengender wird es. Und wenn du in 14 Tagen 7-mal gegeneinander spielst und du dann extrem körperbetont spielst, wirst du schneller müde. Aber nie in meinem Leben bin ich aufs Eis gegangen, um irgendjemand absichtlich zu verletzen. Ich habe absichtlich hart gespielt und ich habe gegen den einen oder anderen Spieler auch härter gespielt als gegen andere, weil ich weiß, dass der Spieler das nicht gemocht hat. Aber ich hätte niemals in meinem Leben absichtlich einen Spieler verletzt und ich kann mir das so in dem Sinne auch nicht vorstellen. Und ich weiß, was er meint damit. Glaube schon zu wissen, was er meint mit dieser Aussage. Aber ich behaupte, dass Spieler nicht absichtlich irgendjemand verletzen. Also das sehe ich anders.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Insbesondere ist es ja dann doch irgendwo noch ein Gentleman-Sport. Wir alle kennen diese Linie am Ende nach einer gewonnenen bzw. verlorenen Serie, wenn sich beide in die Augen schauen, sich die Hand geben. Also ich kann mir da wirklich beim Besten nicht vorstellen, dass sich da absichtlich verletzt wird. Klar, du spielst hart auch gegen die Topspieler. Ich meine, schau dir mal ein Edmonton Oilers-Spiel an. Natürlich gehen die auf Dreiseite, gehen auf Connor McDavid und so kleine Nicklichkeiten, okay, aber dass du wirklich versuchst, den anderen wirklich kaputt zu fahren, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Hm. Stefan, lass uns...
Nochmal ganz kurz, Entschuldigung, aber überlebst du in dem Sinne jetzt auch nicht lange. Du wirst keine lange Karriere haben, wenn du ein Spieler bist, von dem man weiß, dass er absichtlich andere Spieler verletzt. A, fängt es ja schon mal damit an, dass jedes Mal, wenn ich sowas mache, ich spiele 10 Mal pro Saison gegen andere Mannschaften. Das kommt dann irgendwann alles auch wieder zurück und auch dieser gegenseitige Respekt, den man untereinander hat, auch. Hart spielen, klar, extrem hart, kein Thema. Playoffs sind was ganz Besonderes, aber absichtlich verletzen, das sehe ich nicht.
Ich sehe es auch nicht. Deswegen lass uns gerne noch ein bisschen in die Zukunft schauen zum Abschluss, um das Ganze zu einem positiven Ende zu bringen. Heute knüpfen gerne an das Thema aus der letzten Episode nochmal an. Das Trainerkarussell dreht sich unfassbar schnell in der NHL. Wir haben jetzt schon 19 Trainerwechsel gesehen und das, obwohl nur 32 Teams mitspielen. Also das ist schon beachtlich, würde ich sagen. Ja. Wir haben auch eine Verlängerung gehabt zuletzt. Rod Brindamore hat um mehrere Jahre bei den Carolina Hurricanes verlängert. Aber wir wollen über die neuen Besen nochmal ganz kurz sprechen. Betrifft ja unter anderem auch einen deutschen Spieler mit Tim Stützle, denn es gibt 2 neue Trainer. Bei den Ottawa Senators ist das Travis Green und bei den Toronto Maple Leafs Craig Berube. Lass uns gerne mit Green anfangen. Was glaubst du, was bringt er mit, um die Ottawa Senators, die sich ja eigentlich schon längst in den Playoffs gesehen hatten, dort auch endlich hinzuführen?
Oh, das ist schwierig. Ich glaube, was er hat oder was er mitbringt als Trainer, ist eine gewisse Kreativität. Ich glaube, dass er ein Trainer ist, der seinen Spielern erlaubt, kreativ zu sein, aber ihnen doch eine klare Struktur gibt, innerhalb dieser Struktur ihre Dinge zu machen. Er ist jemand, von dem, was ich jetzt gehört habe, ist er jemand, der doch schon auch mal härter mit seinen Spielern ins Gericht gehen kann, eine gewisse Disziplin fordert, was die Struktur angeht und alles. Und er ist ein Trainer, der auch mal unangenehm werden kann. Es ist schwer zu sagen, ob er der richtige Mann ist für Ottawa. Ottawa ist wirklich eine Mannschaft, von der man sich sehr viel mehr erwartet hat in den letzten 2 Jahren. Sie haben unglaublich viel Talent, junges Talent. Sie sind sehr kreativ mit der Scheibe. Sie sind offensiv stark, aber irgendwie schaffen sie es doch nie, eine gewisse Konstanz in ihr Spiel zu bringen. Die Frustration in Ottawa wird, glaube ich, immer größer zu dem Punkt, dass wenn das jetzt dieses Jahr nicht funktioniert, auch mit diesem Trainer nicht, dass ich mir schon vorstellen könnte, dass es da ein bisschen zu einem Knall kommt und dann mal ein bisschen umgebaut wird. Also da muss was passieren im positiven Sinne in Ottawa und wir werden sehen. Sie haben sehr viele Trainer gehabt, die auf ihrer Liste standen, haben sich mit vielen Trainern unterhalten, sind dann bei Travis Green gelandet. Das wird seine Gründe haben, aber das muss man sich, glaube ich, erst mal anschauen. Craig Berube in Toronto ist, wie soll ich das sagen, das war so irgendwie die einzig logische Schlussfolgerung auf das, was man glaubt, dass in Toronto fehlt. Und das ist einfach dieser letzte Biss, dieser letzte Einsatzwille, dieses wirklich alles zu geben, für den Mannschaftserfolg, sich auch mal hinten anzustellen und wirklich nur zu spielen, um zu gewinnen. Ich meine, dass Toronto alles Talent der Welt hat, das wissen wir, dass sie für 4 Spieler unglaublich viel Geld ausgeben und keine wirkliche Balance haben in ihrer Mannschaft, wissen wir auch. Und dass sie halt jetzt einen Trainer gefunden haben, der bekannt ist dafür, dass er Wege findet, seinen Spielern seine Spieler mitzureißen, mitzuziehen, sie aber auch ganz schnell, wie soll ich das sagen? Ich finde immer das deutsche Wort nicht dafür. Ich weiß nicht, ob es da Accountability. Er zieht sie zur Rechenschaft. Greg Berube ist ein Trainer, der, wenn du seinen Weg mitgehst, wenn er sieht, dass du jemand bist, der das, was er von dir möchte, dass du das tust und dass du alles für deine Mannschaft tust, dann ist Greg Berube dein bester Freund und wird alles tun für dich als Spieler. Wird sich immer vor dich stellen, auch in der Presse, was in Toronto ja eine Riesensache ist. Wird sich immer vor dich stellen, wird dich schützen und wird alles dafür tun, dass du Erfolg haben kannst. Aber du musst seinen Weg mitgehen. Ich kenne Greg, er war 3 Jahre mein Mannschaftskollege. Ich glaube, er wird in Toronto eine hervorragende Arbeit machen. Aber deshalb bin ich trotzdem noch überzeugt, dass die Mannschaft für langfristigen Playoff-Erfolg nicht richtig gebaut ist.
Ja, ich war auch genau deshalb so ein bisschen verwundert. Ich meine, klar, auf der einen Seite, Berube hat die St. Louis Blues völlig überraschend zum Stanley Cup Sieg 2019 geführt. Das spricht absolut für deine Argumentation. Auf der anderen Seite ist er ja ein Trainer, der schon als aktiver Spieler unfassbar hart gespielt hat, sehr viele Strafminuten auch kassiert hat. Und als Trainer, also wenn wir zurückschauen auf die Blues 2019, das war ja eine Mannschaft, die hat jeden Gegner gnadenlos zermürbelt, aufgerieben, hart gespielt. Also das war ja eine Knochenmühle. Und ich sehe das Spielermaterial für so ein Eishockey in Toronto ehrlich gesagt nicht.
Nein, das ist halt, aber die Frage ist ja, ist er derjenige, der die Spieler, die da sind, dazu bringen kann, so zu spielen? Weil so musst du spielen, wenn du in den Playoffs Erfolg haben willst. Und das ist ja der große Punkt, wenn du die technischen, läuferischen und kreativen Fähigkeiten, die die Spieler in Toronto haben, vereinbaren kannst mit diesem Einsatz, diesem Kampfkraft, diesem Drecksau sein, was du in den Playoffs einfach sein musst. Wenn du das vereinbaren kannst, dann ist es natürlich hervorragend. Und da sind sich die Verantwortlichen in Toronto halt jetzt eben, haben sie sich die Gedanken gemacht oder sind sich sicher, dass Greg Berube der richtige Trainer ist, der das schafft, diese Dinge zu vereinen oder die Spieler dazu zu bringen, den letzten Schritt zu gehen, sage ich jetzt mal.
Also in jedem Fall setzt sich Craig Berube auf den wahrscheinlich heißesten Sitz in der National Hockey League, den Trainerjob bei den Maple Leafs. Also ja, wir wünschen natürlich viel Erfolg dabei, schauen da ganz genau hin und verweisen euch gerne nochmal auf unsere Website www.nhl.com.de. Da findet ihr die aktuellen Berichterstattungen, natürlich auch jetzt im Vorfeld vor den Conference Finals. Auf die schauen wir auch ganz gespannt sind überrascht in diesen 2 tollen Serien, wer sich durchsetzen wird. Stefan, vielen lieben Dank für den Plausch einmal mehr. Hat Spaß gemacht.
Gerne.
Ich sage bis zur nächsten Ausgabe.